Spannungskopfschmerzen, die machen keinen Leidensdruck. Das ist so ein Druckgefühl im Kopf, wo man so denkt, naja, ich gehe jetzt eine Runde spazieren. Und schon, wenn man an was anderes denkt, wenn man draußen die Nachbarin trifft, ist es schon wieder vorbei. Und alles, was Richtung Leidensdruck geht, dass man so denkt, puh, ob ich mich heute noch verabreden möchte oder habe ich meine Schmerzmittel zu Hause oder der Tag wird nicht so gut, das ist im Prinzip schon eine Migräne. Und da ist sozusagen der Unterscheidungspunkt.
Renommierte Experten teilen ihr Wissen zu Medizin, Ernährung, Lifestyle und Beauty. Bunte Lipgloss Spezial mit Jennifer Kneble.
Ihr Lieben, heute geht es um Migräne. Eine Krankheit, die zu den bedeutendsten neurologischen Erkrankungen unserer Zeit gehört. Allein in Deutschland sind rund, wenn ich jetzt richtig informiert bin, ich frage gleich nochmal nach bei unserer Expertin, 18 Millionen Menschen betroffen. Und spannend daran finde ich, besonders wir Frauen leiden häufiger unter Migräne. Zyklusbedingte Faktoren wie menstruelle Migräne, Schwangerschaft oder die Perimenopause, das alles kann damit reinspielen. Und das alles macht die Erkrankung eben oft auch komplexer. Gleichzeitig wird aber häufig auch übersehen, dass auch Männer Migräne haben, wenn auch seltener und vielleicht minder belastend. Und all das zeigt am Ende, Migräne ist eine echte Volkskrankheit. Umso mehr freue ich mich, heute eine der führenden Stimmen auf diesem Gebiet zu begrüßen. Sie ist Deutschlands renommierteste Kopfschmerzexpertin, Autorin, Neurologin und Leiterin des Westdeutschen Kopfschmerzzentrums in Essen. Herzlich willkommen hier im Bunte Lipgloss Podcast, liebe Professor Dr. Dagny Holleli. Schön, dass du da bist, Dagny.
Hallo, ich freue mich.
Ich finde immer, wenn man an Migräne denkt, kommt erstmal so der Satz, und ich glaube, das ist auch vielleicht so ein bisschen das Ding, dass es oft runtergespielt wird, dass uns Frauen nachgesagt wird, abends, ne, der Mann will noch ein bisschen schnackseln und dann ist es, die Frau hat Migräne, ich habe Migräne. Ne? Das hat so eine Situationskomik bekommen, die Krankheit. Dabei ist sie ja wirklich eine ernstzunehmende Krankheit, die von vielen unterschätzt wird.
Ja, absolut. Also es hat immer noch irgendwie dieses Stigma dabei, dass es eigentlich so ein bisschen ausgedacht ist und so ein Frauending. Dabei ist es eine echte neurologische Erkrankung, die auch wirklich Leidensdruck macht.
Du hast selbst auch Kopfschmerzen bzw. Migräne. War das am Ende auch der Grund, warum du dich irgendwann spezialisiert hast auf dieses Gebiet?
Sicherlich ein Grund. Also man guckt sich ja in der Facharztausbildung alle möglichen Bereiche an. Ich finde Neurologie an sich generell spannend, weil es geht ums Gehirn, wie das alles funktioniert. Und dann habe ich ins Kopfschmerzzentrum rotiert. Das war hier in Essen, als ich kam, schon ziemlich groß und habe gesehen, wie spannend das einfach ist. Und es ist eben so, wenn man selber Migräne hat, dann versteht man vieles auch einfach besser und glaubt natürlich auch nicht, dass die Patientinnen sich das ausdenken, weil man denkt sich's ja selber auch nicht aus.
Wie kam es am Ende zu deinem Buch Diagnose Kopfschmerz und Migräne, Antworten zu Ursachen, Diagnose, Therapien? Warst du irgendwann an dem Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich kann irgendwie als Ärztin, Medizinerin helfen, aber die Welt da draußen, die braucht noch mehr Wissen?
Ja, absolut. Das klingt jetzt so ein bisschen pathetisch, aber ich habe gesehen, wie gut wir in der Sprechstunde Betroffenen helfen können und dass so ganz einfache Fragen, die man beantwortet, schon so, so viel ändern für die Betroffenen und habe mich immer gefragt, wie kann man das irgendwie in die Breite bekommen, wie kann man mehr Menschen erreichen, weil das ist wirklich keine Raketenwissenschaft, Migräne zu behandeln, bei den meisten zumindest nicht. Und da war eben eine Möglichkeit, ein Buch zu schreiben, wo ich so die wichtigsten Fragen beantworte.
Vielleicht mal grundlegend, dass wir es wirklich jetzt mal vom Schopfe her packen. Was genau ist Migräne? Was passiert da in unserem Körper?
Also ganz wichtig ist, man kommt mit diesem Migräne-Gehirn schon auf die Welt. Das heißt, das ist eine Überempfindlichkeit des Gesamtsystems, mit der man schon geboren wird. Und irgendwann kommen dann die ersten richtigen Migräneattacken, bei vielen so mit der Pubertät. Und diese Migräneattacken kommen dann dadurch zustande, dass so eine Art Entzündungsreaktion im Gehirn stattfindet. Und diese Entzündung, die dann vor allem an den Hirnhäuten stattfindet, macht dann die eigentlichen Schmerzen. Aber wie gesagt, dieses Migräne-Gehirn hat man immer und das ist so eine Reizüberempfindlichkeit. Das werden viele kennen, so wenn der Wasserhahn tropft, dass einem das sofort auffällt. Oder wenn es zu hell ist im Supermarkt, dass man irgendwie schneller gestresst ist. Das sieht man häufig auch schon bei betroffenen Kindern, die sich dann einfach zurückziehen, wenn ihnen alles zu viel wird.
Was ist jetzt der Unterschied zwischen Kopfschmerzen und Migräne? Das ist ja so ein schleichender Übergang. Ich glaube, viele wissen auch gar nicht, dass sie an Migräne leiden. Die haben vielleicht immer das Gefühl, oh, das wird schon immer schlimmer, aber nehmen es so gar nicht ernst, in Anführungszeichen.
Ja, also wichtig ist, im Prinzip ist Migräne eine Form der Kopfschmerzen. Kopfschmerz ist erstmal ein Überbegriff. Alles, was sozusagen hier irgendwie im Kopf stattfindet, ist erstmal ein Kopfschmerz. Das, was viele verwechseln, ist so ein das, was normaler Kopfschmerz genannt wird oder Spannungskopfschmerz. Der wichtige Unterschied ist, diese Spannungskopfschmerzen, die machen keinen Leidensdruck. Das ist so ein Druckgefühl im Kopf, wo man so denkt, naja, ich gehe jetzt eine Runde spazieren und schon, wenn man an was anderes denkt, wenn man draußen die Nachbarin trifft, ist es schon wieder vorbei und man hat überhaupt keinen Leidensdruck. Mhm. Und alles, was Richtung Leidensdruck geht, dass man so denkt, puh, ob ich mich heute noch verabreden möchte oder habe ich meine Schmerzmittel zu Hause oder der Tag wird nicht so gut, das ist im Prinzip schon eine Migräne. Und da ist sozusagen der Unterscheidungspunkt.
Mhm. Ich kenne das jetzt noch von meiner Mutter. Immer wenn ich Kopfschmerzen habe, kommt dann der typische Satz, ja, du hast ja wieder zu wenig getrunken. Ne? Du trinkst ja immer zu wenig, musst du viel trinken. Also ist es wirklich so, dass Kopfschmerz dann auch hervorgerufen wird durch zu weniges Trinken? Und was ist der Trigger bei Migräne?
Nee, also das mit dem Trinken, das ist irgendein Mythos. Ich habe mich auch schon mal gefragt, wer den erfunden hat.
Das ist lustig, oder? Der ist hartnäckig.
Total. In der Sprechstunde erkenne ich immer die mit der Migräne schon daran, dass die immer eine Wasserflasche dabei haben und sich permanent fluten. Und ich hatte letztens einen Vortrag, wo so eine Mitte 80-jährige Frau gesagt hat, also das hat mich so unter Druck gesetzt mit dem Wasser. Ich bin froh, dass sie jetzt endlich sagen, dass es damit nichts zu tun hat, weil die ihr Leben lang immer von den Freundinnen das gehört hat und das natürlich irgendwie auch einfach Druck aufbaut. Nee, es ist so, wenn man im normalen Bereich trinkt, also nicht jetzt sich völlig austrocknen lässt, das Trinken hat dann gar keinen Einfluss auf die Kopfschmerzen. Ja, also wenn man einfach nach Durstgefühl trinkt und man ist jetzt nicht gerade ein neugeborenes Baby oder man ist eine ganz alte Frau, die das vielleicht nicht mehr richtig wahrnehmen können, dann reicht Trinken nach Durstgefühl vollkommen aus und es spielt überhaupt keine Rolle, wie viel man getrunken hat oder nicht getrunken hat. Deswegen, das ist ein absoluter Mythos, das mit dem Trinken und den Kopfschmerzen.
Das finde ich toll, dass wir jetzt damit auch mal aufgeräumt haben. Jetzt kann ich endlich sagen, geht mir alle nicht auf den Senkel. Es liegt nicht am Wasser. Und was aber damit auch einherkommt, ist ja immer, das Blut ist zu dick. Ja, also der Gedanke ist ja, glaube ich, wenn man auch Wasser trinkt, das verdünnt dann wieder das Blut oder das versorgt das Gehirn mit genug Feuchtigkeit. Ich weiß es gar nicht, weil, glaube ich, im Umkehrschluss, wenn man denkt, man nimmt ein Aspirin, dann macht er das Blut wieder dünner und dann kann es wieder fließen. Ne? Das ist auch so, das kannst du vielleicht jetzt mal besser erklären. Ich finde, das kommt auch immer mit.
Absolut. Also wichtig ist immer, diese Ratschläge sind ja immer so ein bisschen Schuldzuweisungen. Also wenn du dich mal so ein bisschen bemüht hättest, dann hättest du jetzt keine Kopfschmerzen mehr. Ja? Aus dieser Schleife muss man auf jeden Fall raus. Das Blut muss nicht dünner gemacht werden. Unser Körper und unser Gehirn macht das ganz perfekt, dass das Blut nicht zu dick ist. Und wenn es zu dick ist, kriegen wir andere Probleme. Also dann kriegen wir Schlaganfälle oder sowas. Dann kriegen wir nicht nur in Anführungsstrichen Kopfschmerzen oder eine Migräne.
Das heißt, was könnten Auslöser sein für eine Migräne? Weil das Ding ist ja auch, dass viele Betroffene ja erzählen, sie wissen eigentlich gar nicht, wann das jetzt das nächste Mal ausbricht. Ne? Weil Migränen kommen ja auch in Attacken, die berühmte Migräne-Attacke. Also es ist jetzt gar nicht so, dass man sagt, die kommt jetzt jeden Mittwoch um 15 Uhr. Das kann ja an den unterschiedlichsten Orten, körperlichen Verfassungen sein etc.
Ja, also man muss sagen, die meisten Trigger kennen wir auch nicht. Also das ist auch wieder nicht die Schuld der Betroffenen, sondern das ist nicht so klar. Wahrscheinlich ist es so, dass viele Sachen zusammenkommen, von denen wir aber einige auch noch nicht kennen. Aber was zum Beispiel klar ist, dass Menstruation bei vielen Frauen ein Trigger ist. Mhm. Oder Wetterwechsel spielt bei einigen eine wichtige Rolle. Stress, Stressabfall, ein veränderter Schlafrhythmus. Solche Sachen können eine Rolle spielen. Bei manchen spielt Rotwein eine Rolle oder andere Formen des Alkohols. Das ist meistens einfach, weil man merkt, immer nach dem Rotwein kommt die Migräne, dann macht man es halt nicht. Oder man trinkt den Rotwein und nimmt die Migräne in Kauf. Aber man muss wirklich sagen, die meisten Trigger kennen wir eben nicht. Und das macht die Migräne so unvorhersehbar und übt auch den Leidensdruck aus, weil man eben nicht damit planen kann.
Die Patientinnen und Patienten, die zu dir kommen und nach Rat fragen, was berichten die? Was sind so die Symptome? Wenn du jetzt wirklich mal berichtest von, sag ich mal, einer leichten Migräne bis wirklich 10 von 10, 12, ja, dass man wirklich sagt, das ist krass, das bringt man gar nicht in Verbindung mit einer Migräne eigentlich.
Ja, also erstmal ist es so, wie schlimm das für den Einzelnen ist, hängt gar nicht so sehr davon ab, wie häufig man es hat oder wie stark es ist, sondern wie viel Angst man davor hat und wie viel Kontrolle man über die Erkrankung hat. Also ich hatte mal einen Piloten als Patienten, der hatte eigentlich nur ganz selten Migräneattacken, aber immer Angst, dass er die beim Fliegen bekommt. Und dann machte das einen ganz anderen Leidensdruck, als jemand, der vielleicht auch 15 Tage im Monat Migräne hat, aber gut damit klarkommt. Es gibt wirklich Betroffene. Ich hatte heute eine junge Patientin, die hat jeden Tag Migräne. Und das macht natürlich schon was mit einem. Die hat ihr Jurastudium abbrechen müssen, deswegen, oder zumindest unterbrechen, bis wir hoffentlich es besser hinbekommen. Und dann muss man auch wissen, Migräne ist viel, viel mehr als nur der Kopfschmerz. Also Kopfschmerzattacken oder Kopfschmerzdruck, das ist das eine. Aber viele haben Brain Fog, dass man nicht richtig denken kann, Konzentrationsstörung, Schwindel, Lichtempfindlichkeit. Manche sind so lichtempfindlich, dass sie auch innen in Räumen Sonnenbrillen aufziehen müssen oder dass jeder Besuch irgendwie im Supermarkt schon der absolute Horror ist. Ganz viele sind geruchsempfindlich. Das hat mir heute die Patientin auch erzählt. Die kann nicht mit der Bahn herfahren, weil schon wenn jemand neben ihr sitzt, der irgendwie ein Parfüm oder ein Deo benutzt hat, dann wird ihr so übel, dass sie im Prinzip aussteigen muss. Dann gibt's so Auren, dass man nicht mehr richtig sehen kann oder auch Gefühlsstörungen, dass irgendwelche Körperteile taub werden. Also es ist ein ganz breites Spektrum von Symptomen, die alle zur Migräne dazugehören und die natürlich auch Angst machen, gerade wenn man sie nicht einordnen kann.
Boah, das ist wirklich krass. Das hat man gar nicht so auf der Uhr, solche Auswirkungen. Wann würdest du sagen, ist der richtige Zeitpunkt zu sagen, oh, jetzt muss ich das wirklich mal untersuchen lassen? Weil ich sagte eingangs, es gibt viele Menschen, die nehmen das so ein bisschen hin. Ne? Die verstehen gar nicht, dass das Migräne ist und leiden so still vor sich hin, weil sie einfach denken, ja gut, das ist jetzt so. Also wann ist der Moment, dass man sagt, jetzt für mehr Lebensqualität muss man das schon mal checken lassen? Weil du auch gerade sagtest, dass die junge Frau das jeden Tag hat. Das ist ja gar nicht auszuhalten.
Also sobald es Leidensdruck macht. Also sobald man das Gefühl hat, irgendwie das Leben ist dadurch eingeschränkt, würde ich mir medizinische Hilfe suchen, weil das meiste kann man sehr, sehr gut behandeln und das ist dann gar keine große Sache. Wenn man einfach eine gute Akutmedikation hat, wenn man vielleicht für den Alltag ein paar Tipps hat, dann kommt man viel, viel besser klar und muss sich eben nicht quälen. Deswegen, ich würde frühzeitig mir Hilfe suchen, wenn es meinen Alltag beeinträchtigt.
Bevor wir zu den Alltagstipps kommen, was ich noch spannend finde, man sagt ja immer, das ist eine Volkskrankheit heutzutage. Es sind ja auch krasse Zahlen, 18 Millionen habe ich jetzt gelesen. Das heißt ja, die Dunkelziffer ist eigentlich noch höher, weil einfach viele es gar nicht wissen, dass sie an Migräne leiden. Würdest du sagen, gab es früher weniger Fälle oder ist es einfach so, dass Migräne lange unterm Radar geflogen ist?
Ich würde sagen beides. Also es ist natürlich so, dass unser Lebensstil der Sache nicht zuträglich ist. Sowas wie Schichtdienst, dann die ganze Berieselung durch Bildschirme, überall ist es hell. Wir haben alle keinen guten Schlafrhythmus. Solche Sachen begünstigen das Ganze. Aber man muss schon sagen, früher wurde das ganz häufig einfach als psychosomatisches Ding abgetan und dann nicht ernst genommen. Und dann haben viele natürlich ihre Symptome auch nicht berichtet, weil man will ja auch nicht irgendwo hingehen und dann hören, dass man verrückt ist.
Was ich noch spannend finde, bei der Recherche habe ich gelesen, dass selbst 3000 vor Christus es eigentlich Migräne schon gab und das hieß damals Kopf- und Augenkrankheit.
Ja,
spannend, oder?
Das ist wirklich, man findet das in allen Schriften, immer wieder Fallbeschreibungen, weil das natürlich unerträglich ist, wenn man das aushalten muss ohne Medikation. Da sind wir ja jetzt schon viel, viel weiter. Aber deswegen, das ist überhaupt keine Erfindung der Neuzeit oder irgendwie eine Sache, die wir haben, seitdem wir auf Handys gucken, sondern das gab es schon immer. Ja.
Jetzt wollen wir natürlich wissen, okay, ich habe das, ich kann damit nicht mehr leben. Was kann ich tun? Man kann einmal Hilfe suchen in Zentren, bei den Ärzten. Was kann ich in meinem Alltag versuchen, um mir mehr Lebensqualität zu schaffen?
Genau, also das, was man so an nicht medikamentösen vorbeugenden Maßnahmen machen kann, ist so Regelmäßigkeit im Alltag. Das Migräne, Gehirn mag, ich sage mal so ein Oma-Style-Lifestyle, also wirklich regelmäßige Schlafenszeiten, da möglichst drauf achten, dass man nicht am Wochenende ganz lang schläft, unter der Woche ganz kurz schläft, deswegen gibt es sowas wie Wochenendmigräne, klassisch, oder Urlaubsmigräne, erster Tag, man hat einen vollkommen anderen Rhythmus und plötzlich kommt das Ganze.
Oh, wie fies.
Ja, es ist wirklich unfair. Dann so ein bisschen beim Kaffee schauen, dass es nicht so einen großen Unterschied zwischen unter der Woche und am Wochenende gibt. Was viele auch unterschätzen ist, wenn die im Büro sehr viel Kaffee trinken und dann am Wochenende ausschlafen, den ersten Kaffee erst um 12 trinken, dann kommen sie in Koffeinentzug und das triggert sozusagen die Migräne. Dann das übliche, Sport. Auf jeden Fall empfehlenswert, aber das, was einem auch Spaß macht. Also ich erlebe manchmal Patientinnen, die dann sagen, ich gehe jetzt joggen, ich hasse das, aber ich mache das jetzt, weil es sein muss. Das macht keinen Sinn, ja? Also das machen, was einem Freude macht. Und wenn man absolut keinen Sport macht, dann einen Spaziergang oder irgendwas, was einem irgendwie ein bisschen Entspannung bringt. Entspannungsverfahren, also sowas wie Yoga oder progressive Muskelrelaxation, aber auch da ohne Druck, ja? Also wenn man eine Mutter von 3 kleinen Kindern ist, dann braucht man jetzt nicht noch zu versuchen, irgendwie in die Routine noch das Yoga irgendwie irgendwie reinzupressen, sondern vielleicht reicht es dann auch mal, wenn man alleine einen Kaffee trinken kann in der Küche in Ruhe. Also so ein bisschen gucken, dass man Entspannung in den Alltag reinbringt. Das wäre schon mal ein großer Schritt. Und dann das andere wäre eine gute Akutmedikation, dass man einfach weiß, wenn der Schmerz kommt, habe ich was, womit ich es durchbrechen kann. Und da gibt es spezielle Migränemedikamente, das sind die Triptane, die kann auch die Hausärztin oder der Hausarzt verschreiben. Und das schenkt vielen schon sehr viel Lebensqualität.
Weil du auch den Kaffee gerade angesprochen hast, ich habe ja immer gehört, ein Espresso mit einer Zitrone reingepresst soll so ein SOS-Wundermittel sein, wenn sich Kopfschmerz oder Migräne anbahnt.
Ja.
Ist das wirklich so? Und was macht diese Kombi? Also sie schmeckt scheußlich, das kann ich dazu sagen. Ich habe die auch schon oft getrunken, habe mir eingebildet, es bringt was, aber bin mir auch nicht sicher, ob es jetzt wirklich so war, aber das finde ich spannend.
Ja, man muss sagen, das Koffein hat selber eine Wirksamkeit wie ein Schmerzmittel. Deswegen macht das total Sinn mit viel Koffein. Ehrlicherweise kann man die Zitrone weglassen. Da ist immer so die Theorie, dass da irgendwie Vitamin C oder so. Ich würde das weglassen, weil das ist ja wirklich ein bisschen, sagen wir mal, auch eklig.
Ja, Gott sei Dank.
Also einfach das weglassen und nur einen starken Kaffee. Wenn man das frühzeitig macht in einer Attacke, kann das die Attacke auch wirklich noch ausbremsen.
Und sag mal, was passiert eigentlich, das frage ich mich auch immer, dieser, was du auch gerade gesagt hast, dieser Kaffeeentzug, ne? Das ist ja oft auch bei Diäten oder bei so einem Darmdetox, wo es dann heißt, kein Kaffee. Ne? Ja. Da geht es ja bei vielen schon los, oh mein Gott, soll ich 2 Wochen irgendwie Detox machen und darf keinen Kaffee trinken? Da ist ja schon mal die erste Woche Horror. Was passiert in unserem Kopf, wenn wir den Kaffee weglassen?
Letztlich wird das Gehirn empfindlicher und diese Entzündungsmoleküle, zum Beispiel dieses CGRP, was bei der Migräne eine wichtige Rolle spielt, wird leichter ausgeschüttet. Und deswegen muss man eben aufpassen, dass man eben diese Abstürze vom Koffein vermeidet, um eben nicht dann hinten raus diese schweren Kopfschmerzattacken auszulösen.
Mhm. Jetzt kommen wir zu dem Beauty-Aspekt bei dieser Folge, wo man erst denkt, okay, Migräne und Beauty, wie hängt das zusammen? Ich habe gehört, Botox kann auch bei Migräne helfen.
Ja, und sogar total gut. Und die Erkenntnis stammt natürlich aus dem Beauty-Bereich, weil man festgestellt hat, dass Frauen, die sich haben Botoxen lassen, auch gesagt haben, mir geht's jetzt auch bezüglich der Migräne besser. Und da haben dann Männer häufig so suffisant gesagt, na ja, dann sehen sie schöner aus und dann haben sie auch weniger Migräne. Aber heute weiß man, dass dieses Botox richtig in die Pathophysiologie eingreift der Migräne und auch dazu führt, dass weniger von diesen Entzündungsmolekülen freigesetzt werden. Also das ist eine richtig gute Migräne-Prophylaxe.
Super. Jetzt hast du gerade so schön die Männer angesprochen, die ja auch viele Krankheiten, es ist so, es klingt jetzt klischeehaft, aber es ist ja auch belegt, die viele Frauenkrankheiten und viele Themen in der Frauengesundheit über Jahrzehnte ein bisschen weggelächelt haben. Ja, jetzt wird ja Gott sei Dank offen mal drüber gesprochen, was ich eine sehr schöne Entwicklung finde. Wie ist denn Migräne bei Männern? Äußert die sich genauso?
Also erstmal, es können Männer auch richtig schwere Migräneattacken haben. Das ist auch gar nicht so selten. Mhm. Man sagt ja so 10% durchaus der Männer kennen das mal. Es ist häufig so, dass Männer weniger, wir sagen immer vegetative Begleitsymptome, also weniger Lichtempfindlichkeit, weniger Lärmempfindlichkeit und häufig einfach nur einen starken Kopfschmerz haben. Und das dann gar nicht für eine Migräne gehalten wird, sondern ganz häufig als Spannungskopfschmerz eingeordnet wird. Deswegen ist es, ich sage immer, es ist noch schlimmer, an einer Frauenerkrankung zu leiden, wenn man ein Mann ist, weil dann wird es noch schlechter diagnostiziert als sowieso schon.
Das stimmt und Sie sind ja auch immer ein bisschen eitel, gell? Wenn mein Mann sagt, er hat Kopfschmerzen und es sind wirklich schlimme Kopfschmerzen, dann sage ich, dann nimm doch einfach jetzt mal eine Tablette. Nein, er trinkt jetzt ein Wasser und dann geht das auch schon wieder.
Ja.
So, der kann sich jetzt die Podcast-Folge erstmal anhören. So sind sie die Männer, gell?
Ja, das stimmt.
Manchmal wollen sie sich nicht helfen lassen. Aber eine Gruppe, die sich gerne helfen lassen würde, wo wir es aber manchmal nicht wissen, das ist ein schöner Übergang, sind ja die Kinder.
Ja.
Du hast gesagt, auch viele Kinder leiden an Migräne. Und das ist etwas, was ich super spannend finde, denn es ist ja so, also gerade Kinder können sich ja oft auch, ich sag mal, in ihren Schmerzen und Wehwehchen gar nicht so äußern, so präzise, wie wir das eben tun können als Erwachsene.
Absolut. Also man muss sagen, die Kinder gehen leider häufig vollkommen unter, weil die Symptome gar nicht richtig ernst genommen werden. Und Migräne sieht halt im Kindesalter anders aus. Wenn man es aber weiß, dann ist es gar nicht so schwierig zu sehen. Also erstmal muss man wissen, wenn man selber Migräne hat, ist die Wahrscheinlichkeit 50%, dass die Kinder auch unter Migräne leiden. Und wenn man 2 Eltern hat, die Migräne haben, vererbt man es fast zu 100%. Es ist häufig so bei den kleinen Kindern, dass die ja nicht sagen, sie haben Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen, sondern häufig einfach blass werden, dann so nölig und sich dann irgendwie in der Kita zum Beispiel einfach zurückziehen und dann schlafen. Ich meine, das ist ja für Eltern schon ein Warnsignal. Mhm. Wann ziehen die sich schon mal zurück und legen sich irgendwie von alleine hin? Aber das ist zum Beispiel eine ganz typische Migräneattacke, dass man erstmal so ein bisschen mopperig ist und sich dann hinlegt, schläft und danach aufsteht und zum Fußball geht. Das ist ganz typisch. Oder auch bei kleineren Kindern, dass die über Bauchschmerzen klagen und das die Migräneattacke ist. Das heißt richtig abdominelle Migräne, also Bauchmigräne. Und da wird dann häufig natürlich auch in die falsche Richtung geguckt, nach Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder anderen Erkrankungen. Und dabei ist es dann eigentlich eine Migräne. Und es dauert so ein bisschen eigentlich bis zur Pubertät, bis das dann so richtige Kopfschmerzattacken sind, wie man sie von Erwachsenen kennt.
Da muss ich einmal noch nachfragen, damit ich es richtig verstehe. Woher kommt also dieser Bauchschmerz? Ist das wirklich, dass Ihnen das im Bauch wehtut? Oder ist es einfach so, dass Sie es nicht lokalisieren können, wo es wehtut? Oder ist das bei Kindern, dass sich die Migräne wirklich im Bauch äußert?
Genau, man sagt bei Kindern ja immer, dass sie es nicht so gut lokalisieren können. Aber es gibt ja auch bei Erwachsenen eine Bauchmigräne. Also das kann einfach sein, dass die Migräne einfach einen Bauchschmerz macht. Und so ist das bei Kindern eben häufiger.
Das heißt, die Schmerzen, die von der Migräne kommen, äußern sich bei Kindern und Erwachsenen von Fall zu Fall wirklich als normale Bauchschmerzen.
Als Bauchschmerzen, genau.
Das habe ich noch nie gehört.
Ja.
Jetzt haben wir auch gerade gesagt, Frauen sind öfter betroffen als Männer. Kannst du das bestätigen in deiner Arbeit?
Ja, auf jeden Fall. Frauen sind deutlich häufiger betroffen. Im Kindesalter interessanterweise nicht. Da sind Jungs und Mädchen gleich häufig betroffen und erst mit der Pubertät, also wenn die Hormone ins Spiel kommen, sind deutlich mehr Frauen betroffen als Männer.
Das heißt, die Hormone machen quasi das Spiel mit der Migräne.
Genau, also worauf halt das Migränegehirn empfindlich reagiert, ist, wenn es zu Hormonschwankungen kommt. Und da haben es die Männer natürlich einfacher, weil die Hormonspiegel...
Haben wir ab und zu mal.
Ausnahmsweise haben es die Männer einfacher, weil die einfach so ausgewogenere Hormonspiegel haben. Und bei Frauen ist es ja einfach schon durch den Zyklus bedingt, dass es über den ganzen Monat schwankt. Und problematisch sind vor allem eben Phasen, wo es darüber hinaus noch mehr Schwankungen gibt. Also in der Perimenopause oder wenn man eine Endometriose-Erkrankung hat oder ein polyzystisches Ovar-Syndrom oder so, wenn es einfach noch zu Schwankungen kommt über das Normalmaß hinaus, verschlechtert sich häufig auch die Migräne.
Gibt es da noch zusätzliche Therapiemöglichkeiten oder andere Ansätze?
Ja, also man kann natürlich schon die Gynäkologin oder den Gynäkologen mit ins Boot holen, um zu schauen, ob man irgendwie den Hormonspiegel stabilisieren kann. Dazu gibt es leider noch sehr wenig Forschung. Aber zum Beispiel gibt es Patientinnen, die nur mit der Menstruation ihre Migräne haben. Da lohnt sich durchaus ein Versuch mit der Antibabypille. Oder wenn es in der Perimenopause sehr durcheinander geht, kann man immer überlegen, ob bioidente Hormone eine Option sind.
Was ich auch gelesen habe, und da habe ich tatsächlich auch erstmal durchatmen müssen, das ist schon eine krasse Info, und wohl ein nachgewiesener Zusammenhang, der besteht zwischen Migräne und einem erhöhten Suizidrisiko. Da sieht man, welche Ausmaße wirklich der Schmerz dann auch am Ende haben kann, oder?
Ja, wobei ich immer sagen muss, ich möchte damit auch niemandem Angst machen. Es ist immer so, wenn man eine schwere chronische Erkrankung hat, unter der man häufig leidet, erhöht sich eben auch das Suizidrisiko. Das gilt nicht für eine normale, einfache Migräne. Also die Migräne alleine macht jetzt erstmal kein Suizidrisiko. Aber wenn man natürlich darunter seinen Job verliert, wenn man in der Familie nicht mehr klarkommt, wenn das einfach das ganze Leben zerstört, dann hat das natürlich auch solche Folgen.
Für die, sagen wir mal, normale Migräne, gibt es eine Ernährung, die Migräneattacken mildert? Also Nahrungsmittel, die mir da so ein bisschen durch den Tag helfen können?
Also dieses Ernährungsthema ist natürlich ganz groß, weil man immer hofft, irgendwie man könnte es irgendwie selber alles beeinflussen. Aber leider gibt es bislang nicht diese eine Migräne-Diät. Es gibt so ein bisschen Daten, dass eine kohlenhydratarme Ernährung oder vielleicht auch sogar ketogen positiv sein könnte. Aber da sage ich immer dazu, das muss auch etwas sein, womit man klarkommt. Also wenn man Kohlenhydrate braucht und sofort irgendwie entzügig wird, wenn man sie nicht bekommt, dann ist so ein Ernährungskonzept nicht das Richtige. Also man muss eine Ernährung finden, die einen nicht stresst. Grundsätzlich ist einfach eine ausgewogene Ernährung gut und dass man vielleicht keine Mahlzeiten auslässt, sondern wirklich versucht, regelmäßig zu essen. Das ist wahrscheinlich sogar wichtiger als das, was man dann isst.
Sind wir wieder bei der Routine. Ja. Inwieweit helfen Massagen oder ich sag mal so Akupressur? Es gibt doch auch zum Beispiel hier so zwischen den Fingern, ne, diesen Punkt zwischen Daumen und Zeigefinger. Habe ich immer mal gehört, da soll man so ganz fest so drücken.
Ja, dann das merkt tut man schon weh, nicht irgendwie mehr, dass das oben weh tut.
Genau. Das soll angeblich helfen.
Ja, also sagen wir mal so, wer heilt, hat recht. Ne? Wenn es einem gut tut, kann man das gerne machen. Man muss mit Massagen bei Migräne immer so ein bisschen vorsichtig sein, weil gerade so Manipulationen am Nacken sogar Migräne auslösen kann. Oh. Eigentlich ist es so, der Nacken verspannt bei der Migräne mit. Der ist nicht die Ursache der Migräne. Also nur damit man das nochmal auseinanderklamüsert. Es ist immer so, wenn es einem gut tut, dann auf jeden Fall machen. Aber nicht um jeden Preis sozusagen das erzwingen, wenn es einem gar nicht gut tut. Ja, gibt keine Daten, dass es einem weiterhilft.
Dann habe ich gelesen, gibt es Migränebrillen, die auch helfen sollen.
Genau. Also es ist so, dass das Migränegehirn ja besonders lichtempfindlich ist und auch bestimmte Rezeptoren in der Netzhaut besonders empfindlich sind bei Migräne. Und da kann man mit bestimmten Blaulichtfiltern versuchen, wenn man da besonders empfindlich ist, gegenzuarbeiten. Das spielt dann vor allem eine Rolle, wenn man viel mit Bildschirmen arbeiten muss oder vielleicht im Büro keinen Einfluss darauf hat, wie jetzt das Oberlicht ist oder so. Dann kann man das mal ausprobieren. Ist sicher keine Heilung. Aber wenn das ein Punkt ist, kann man damit möglicherweise positiven Einfluss nehmen.
Und wer gerne mal so einen Zopf trägt oder einen Hut, das klingt jetzt banal, aber auch das kann ja tatsächlich Migräne noch ein bisschen auch fördern. Ne? So dieser Zug oder ein Hut, was jetzt für einen normalen Menschen, der keine Probleme hat, ja auch keinen Druck darstellt. Ja. Aber das kann bei Patienten tatsächlich Auswirkungen haben.
Total. Aber die meisten Menschen mit Migräne haben das schon gemerkt. Die machen das gar nicht. Also da sieht man schon immer eine migränefreundliche Frisur, dass sie nämlich eben nicht diesen Zopf tragen oder eben irgendwie ein Motorradhelm oder eine enge Mütze oder sowas. Problematisch ist es halt immer, wenn man im Job das so nicht steuern kann, weil man irgendwie die Haare zusammen machen muss, dann muss man sich irgendwas überlegen, dass man das besser aushalten kann. Aber das haben wirklich viele, dass sie das als sehr unangenehm empfinden.
Du hast in einem Interview mal eine schöne Geschichte erzählt von einer Migränepatientin, die immer Schmerzen hatte, sobald sie jemand berührt hat. Und du hast sie behandelt und ihr habt es am Ende erreichen können, dass sie alles wieder zulassen konnte. Vor allem hat sie sich sehr gefreut, wie du erzählt hast, über die Küsse und Kuscheleinheiten von ihren Enkeln und zwar ohne Schmerzen. Hast du noch eine andere Geschichte, die dir in all den Jahren besonders ans Herz gegangen ist?
Ja, also ich muss sagen, ich erlebe jeden Tag in der Sprechstunde wirklich schöne Geschichten, weil es vielen einfach viel, viel besser geht. Aber was natürlich immer besonders berührend ist, ist, wenn jemand jahrzehntelang irgendwas nicht machen konnte und dann nach einer Therapie plötzlich was machen kann. Und woran ich mich gern erinnere, oder nicht gern, aber gern, ist eine 70-jährige Patientin, die ihr ganzes Leben gar nicht wusste, dass es eine Migräne war. Und deswegen auf keine Party gegangen ist und nicht in Urlaub fahren konnte und mit ganz einfacher Therapie, einfach mit einer guten Akuttherapie und einer guten Prophylaxe dann aus dem Urlaub eben eine Karte geschrieben hat, so ich bin zum ersten Mal, habe ich mich getraut in Urlaub zu fahren und hier auch mal auf eine Feier zu gehen und so normal am Leben teilzunehmen. Das finde ich immer total berührend und ist ein großes Geschenk, wenn man dazu was beitragen kann.
Absolut. Vielleicht abschließend noch der Blick in die Zukunft. Wenn du durch die Zauberkugel der Forschung, der Medizin schauen könntest, welche Entwicklungen in der Migränetherapie erwartest du in den nächsten Jahren und worauf dürfen sich Patientinnen und Patienten hoffentlich freuen?
Also ich muss gar nicht weit gucken. Wir haben ganz viele neue Medikamente schon sozusagen in der Pipeline, die kommen werden und die noch spezifischer in die Migräne-Pathophysiologie eingreifen und die auch jetzt Patienten, Betroffenen helfen werden, denen sie noch nicht helfen. Was ich mir aber vor allem wünsche, ist, dass das, was wir jetzt schon wissen, dass das mehr Menschen erreicht. Weil wir können schon mit dem, was wir jetzt haben, so vielen Menschen helfen, die es aber einfach noch nicht wissen. Das heißt, das wäre für mich auch ein ganz großer Schritt, wenn wir es einfach, auch durch so einen Podcast wie heute natürlich, mehr in die Breite bekommen, dass man das einfach schon mal nutzt, was schon zur Verfügung steht.
Ja, und dank deiner wundervollen Arbeit ist das ja auf jeden Fall der Fall. Ich muss aber jetzt trotzdem, obwohl es ein schönes Schlusswort war, jetzt muss ich einmal noch nachfragen, weil du es so schön angeteasert hast, dass viele Sachen in der Pipeline sind. Kannst du etwas rausgreifen? Also auf was können sich Patienten und Patientinnen freuen? Sind das Medikamente, neue Therapieansätze, KI? Also was ist da in den Startlöchern?
Ja, wir haben vor allem neue Medikamente, die einfach nochmal neue Ziele angreifen. Also im Augenblick gibt es ja CGRP-Antikörper, aber es gibt noch andere Moleküle, gegen die es dann neue Medikamente geben wird, die auch im Augenblick schon getestet werden. Wir arbeiten sehr viel an personalisierter Medizin, dass wir viel besser rausfinden, schon vorher, wer von was profitieren wird. Da spielt natürlich KI eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und es gibt aber auch noch ganz andere Ansätze, sowas wie Neuromodulation, dass man durch Stromanwendungen zum Beispiel, wo man spezielle Areale im Gehirn stimulieren kann, auch die Migräne verbessern kann. Das heißt, es gibt ganz vielfältige Ansätze, an denen gearbeitet wird, um die Migräne besser behandeln zu können.
Super spannend. Professor Dr. Dagny Holle-Li, vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Eine der führenden Stimmen zum Thema Migräne. Danke für deine Zeit. Dankeschön. Und diese spannenden Einblicke in deine Arbeit.
Danke.
Renommierte Experten teilen ihr Wissen zu Medizin, Ernährung, Lifestyle und Beauty. Bunte Lipgloss Spezial mit Jennifer Kneble.